NDR Kultur à la carte.
Heute mit Beate Scheibe und mit einem der gefragtesten Dirigenten der internationalen Szene, mit Jakob Huscher, seit 10 Jahren eng verbunden mit den Bamberger Symphonikern, die in dieser Saison ihren 80. Geburtstag feiern. Er dirigiert mittlerweile alle großen Orchester der Welt und hat mit Saisonstart gerade die Stelle als Musikdirektor des Londoner Royal Opera House angetreten. Herzlich willkommen, Jakob Huscher, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, es freut mich sehr.
Mindestens 2 große Themen beschäftigen uns in dieser Stunde, Herr Huscher. Ihr Antritt in London und auch die langjährige Zusammenarbeit mit den Bamberger Symphonikern. Sie sind Chefdirigent dieses besonderen Orchesters, das eine Jubiläumssaison feiert, 80 Jahre Bamberger Symphoniker. Liest man Kritiken über die Konzerte der Bamberger unter ihrer Leitung, so sind diese wirklich fast ausnahmslos voll des Lobes. In jeglicher Hinsicht auf eine, wie ich finde, ganz besondere Weise. Bis hin zu Stimmen, die sagen, die Bamberger Symphoniker sind eines der feinsten Konzertorchester Europas. Da Sie es nun wirklich beurteilen können, da Sie weltweit mit den besten Orchestern arbeiten, stimmen Sie zu?
Ja, ich stimme zu. Und auf der menschlichen Ebene kommuniziert es immer für mein Herz sozusagen, wenn ich zurück nach Bamberg komme, nach meiner Aktivität in der Welt, in Europa, in Amerika, in Asien, mit den besten Orchestern, so privilegiert bin ich sozusagen, finde ich es immer als eine Erreicherung meiner Erfahrung. Das, was ich in Bamberg habe, ist einzigartig, wirklich besonders voll von Meinung und Schönheit. Und zwar, glaube ich, in dieser wunderbaren Kombination von Professionalität, also Top-Niveau, und der Menschlichkeit. Also ich glaube, es ist sehr schwer, ein Kollektiv in der Welt zu finden, das so harmonisiert ist wie die Bamberger Symphoniker und ihr Community, also nicht nur das Orchester, sondern auch das Management und das Publikum, die Stadt selbst, die natürlich nicht super groß ist, aber sehr kulturell. Und für die Bamberger Symphoniker wirklich eine von den besten und wichtigsten Sachen ihres Lebens sind. Also dieses Paket macht es alles unglaublich schön, da zu arbeiten.
Zu ihrem 80. Geburtstag haben die Bamberger Symphoniker ihre Jubiläumssaison unter das Motto Spielfreude gestellt. Was steckt hinter dem Motto der aktuellen Saison?
Naja, es ist Spielfreude, versteht man in der ersten Begegnung vielleicht durch etwas Lustiges, aber wir wollten eigentlich das Wort Freude tiefer verstehen und deswegen auch die Spielfreude tiefer verstehen. Ich glaube, die Gelegenheit, Musik zu machen und Musik zu hören, ist immer diese gewisse und sehr spezielle und einzigartige Freude, die vielleicht woanders nicht zu finden ist. Und zwar, es ist in der letzten Zeit wieder in meinen Gesprächen mit meinen Freunden entstanden, glaube ich, das Schönste über diese Freude an Musik zuzuhören oder Musik zu machen, ist, dass es total frei ist von den konkreten Meinungen von Leuten, dass es eine Zone ist, wo man eigentlich sehr tief und eng verbunden ist mit sich selbst und gleichzeitig mit den anderen Leuten auf der tieferen Ebene, wo man nicht blockiert wird von den normalerweise immer präsenten Nachrichten, Meinungen, Konfrontationen und alle anderen Sachen. Und plötzlich kommuniziert man tiefst möglich mit anderen Leuten, aber in Harmonie. Mit dem Wort Harmonie meine ich nicht nur Konsonanz, damit es klar ist. Also natürlich ist auch Musik voll von Dramen und Problemen und Qualen und so weiter. Aber es ist trotzdem immer eine Ebene, wo man irgendwie nicht ein Sklave ist von seinen oder ihren eigenen Meinungen. Ich finde das ein wunderbares Geschenk zu sein.
Man hört sie, die Spielfreude, auch in der ersten Musik, Johannes Brahms.
Thank you.
Der ungarische Tanz Nummer 10 F-Dur von Johannes Brahms, gespielt von den Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Jakob Ruscha, Chefdirigent dieses Orchesters und heute bei uns zu Gast in der Sendung NDR Kultur à la carte. Der Start, Herr Ruscha, in London am Royal Opera House als Musikdirektor ist gemacht. Sie waren in den ersten Wochen der Saison natürlich in London sehr präsent. Welche Eindrücke aus London bringen Sie mit? Wie haben Sie persönlich diesen Start erlebt?
Ich habe den Start als so Love Story erlebt. Ich wusste, dass diese Leute da fantastische Musiker, Künstler, Sänger und so weiter sind. Aber dass sie so bereit sind, jeden Tag sich so zu engagieren, also man muss schon sagen, dass es ist eine harte Arbeit da zu arbeiten. Es ist nicht etwas immer Entspanntes. Dass sie das alles mit Bereitschaft immer so professionell und auch positiv sind. Eine Sache zum Beispiel zu erwähnen ist, dass die Londoner, die da an der Oper arbeiten, habe ich nie einmal in den vorigen Wochen, Monaten und Jahren nie einmal über was zu beschweren gehört. Also das ist etwas unglaublich Schönes. Natürlich muss das alles entwickelt werden in eine Atmosphäre, wo beide Seiten kontribuieren. Ich glaube, wir haben jetzt einen fantastischen Vertrauen zwischeneinander. Ich glaube, ich fühle mich sehr inspiriert von Ihnen. Sie fühlen sich sehr inspiriert von mir. Und das leitet zu Resultaten, die, glaube ich, viele Leute merken als etwas Fantastisches. Also die nicht nur die Rezensionen, aber die Applause und natürlich auch die Reaktionen von Ihnen von Haus sind sehr positiv.
Sie waren zuvor mit verschiedensten Produktionen an großen internationalen Opernhäusern tätig. Nun die Position an einem bedeutenden Opernhaus als Musikdirektor, ein großer Karriereschritt in diesem Jahr. Was hat Sie gereizt, sich an dieses renommierte Opernhaus zu binden?
Qualität. Ich hatte immer gewisse, nicht genau Probleme, aber Reservationen sozusagen, in Gedanken, wie weit weg man in der Open-Welt gehen kann als Dirigent, die Leidenschaft mit echter Qualität zu verbinden. Weil es gibt, ich dachte, in den Open-Häusern immer zu viel von Kompromiss für mich. Also nicht, weil die Leute schlecht meinen oder nicht genug professionell sind, sondern wegen tiefer sitzenden Systemsachen, ja, also Richtungsrepertoirehaus. Also ich verstehe den Ideal da hinten, dass man durch die ganze Saison viel anbieten will und ein buntes Programm haben will und so weiter. Ensemble in den Häusern muss auch also diese Palette von Stils und Gelegenheiten bekommen und so weiter und so weiter. Trotzdem, die echte Realität von Musik machen selbst hatte viel von Kompromiss. Und in London, glaube ich, habe ich gelernt, dass der Ideal von Open-Musik machen und natürlich Theater machen wirklich ein bisschen weit weg ist von diesen Kompromissen. Ich glaube, die Bereitschaft von allen Leuten, sich immer 100% zu engagieren, auch die Verantwortlichkeit von den Sachen, die auf der Bühne sich präsentieren, zu der Rezeption oder Annehmen vom Publikum, in anderen Worten vielleicht ein bisschen grober gesagt, kein Unsinn auf der Bühne. Es ist etwas, was ich vom Anfang an gemerkt habe und das alles bestätigt in meiner Meinung, dass es ein fantastischer Ort ist, für mich tätig zu sein, auch wenn es eine so zusätzliche Aufgabe ist in meinem Leben, weil natürlich gibt es diese Kontinuität in Bamberg, es gibt die Tschechische Philharmonie ab 28, 29 parallel mit dieser Aufgabe und ich finde mich wirklich beglückt von dieser Kombination von Oper und der Symphonik. Das haben viele Kollegen in der Vergangenheit, besonders in der Vergangenheit gesagt, wie wichtig es ist für einen Dirigenten, so holistisch sozusagen tätig zu sein mit beiden Aspekten von der dirigentischen Karriere in der Symphonik und in der Oper. Und ich sehe es jetzt wirklich in meiner eigenen Haut. Es tut wirklich gut. Es sind zwei fantastische Welten.
Warum würden Sie sagen, ist es so wichtig, diese beiden Welten als Dirigent zu leben?
Weil ich glaube, tatsächlich hat die Symphonik auch viel Drama drin und das Theater auch viel Symphonik drin. Aber ich finde, wissen Sie, für die Komponisten selbst war es auch sehr oft tief verbunden. Nehmen wir Mozart zum Beispiel, nehmen wir Strauss auf der anderen Seite. Das ist dann, wenn man Symphonik dirigiert und die Erfahrung hat von der Dimension der Oper, ist es nur eine Erreicherung. Plus natürlich ist der tägliche Kontakt mit der menschlichen Stimme wieder einmal nicht nur in der idealen Welt, sondern auch in Realität etwas sehr Inspirierendes. Das ist, was das Spiel von jedem Instrument am besten inspiriert. Also das Ideal ist einfach menschliche Stimme und mit der besten Form, wie besonders in diesem großzügigen Bereich von Oper die menschliche Stimme benutzt wird, täglich im Kontakt zu sein, das ist einfach eine große Inspiration.
Jakob Hruscher ist heute bei uns zu Gast. In diesem Jahr bei der Deutschen Grammophon erschienen ist die folgende Aufnahme mit den Bamberger Symphonikern unter ihrer Leitung. Solistin ist Bomsuri Kim Erich Wolfgang Korngold.
Thank you.
Die Gartenszene bearbeitet für Violine und Orchester aus der Suite Opus 11, Musik zu Shakespeares Viel Lärm um Nichts von Erich Wolfgang Korngold, eine Aufnahme mit Bomsuri Kim und den Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Chefdirigent Jakob Ruscher, heute unser Gast in der Sendung NDR Kultur à la carte. Die Bamberger Symphoniker feiern Jubiläum in dieser Saison, 1946 gegründet. Das heißt, das Orchester wird 80 Jahre alt und hat die Saison unter das Motto Spielfreude gestellt. Sie sind, Herr Ruscher, dort seit 2016 Chefdirigent. Was ist das Wichtigste, damit es zwischen Ihnen und einem Orchester funktioniert?
Na, wenn es nur eine Sache wäre, wäre es einfach. Es ist die ganze Komplexität des Verhältnisses. Aber ich glaube, in der letzten Zeit finde ich, es ist das Vertrauen, dass man wirklich die richtige Kombination findet zwischen Führen, also zwischen dem Teilen von meiner eigenen Leidenschaft, ab und zu sogar meinem eigenen Willen, wenn Sie es so wollen, auf der anderen Seite der idealen Welt, wo man eigentlich als Dirigent nicht mehr gebraucht wird. Und ich finde es mehr und mehr wichtig, das zu umarmen, dieses Ideale, dass der Dirigent eigentlich nicht jemand da ist, der eine Personifizierung ist, irgendwie von einer starken Identität einer Person ist, sondern jemand, der das Kollektiv motiviert, irgendwie organisch von sich selbst das Beste zu präsentieren. Es ist natürlich abhängig davon, was man macht. Ein Repertoire braucht die Präsenz von dem Dirigenten mehr als ein anderes. Aber trotzdem, diese Balance zwischen Führen und Leben lassen und diese Spielfreude, wenn wir das Wort wieder benutzen, in dem Orchester selbst wecken, damit das Orchester eigentlich nicht führen, sie sind, wie sagt man auf Deutsch, oppressed, also immer unter Druck von dem Dirigenten, sondern inspiriert und dann Freiheit gegeben. Das ist etwas sehr Wichtiges für mich, mehr und mehr. Und auch, muss ich sagen, das, was mich dann am Ende am glücklichsten macht. Ich glaube, es ist ganz menschlich. Wir kennen das von normalen Beziehungen zwischen Leuten. Das Glücklichste ist, wenn man die anderen zufrieden macht, nicht sich selbst.
Die Bamberger Symphoniker sind längst nicht mehr ein regional geprägtes Orchester, sondern sind weit über die Grenzen hinaus bekannt. Das liegt auch an ihrer langjährigen Zusammenarbeit. Das Orchester hat sich sehr entwickelt. Worauf blicken Sie auch ein wenig mit Stolz zurück auf das, was Sie in Bamberg mit diesem Orchester in den letzten 10 Jahren erarbeitet und entwickelt haben?
Ich glaube, ich habe es nie so gesehen, dass die Bamberger Symphoniker regional waren, aber ich verstehe die Ansage, weil viele Leute haben es so gesehen oder verstanden. Ich glaube, die Bamberger Symphoniker waren immer fantastisch positioniert zwischen der lokalen Tätigkeit, die immer weiter sehr wichtig ist und sehr inspirierend. Es ist überhaupt nichts limitiert. Aber auch waren sie auf der anderen Seite ein von den meist reisenden Orchestern der Welt. Ich glaube, in einer Etappe der Geschichte das am meisten reisende Orchester der Welt überhaupt. Also sie waren in allen Ecken des Globus wirklich immer. Und ich glaube, das Orchester hat immer im Genus diese Idee, dass man mit Fokus, Konzentration und mit lokaler Authentizität etwas sehr gut in Bamberg selbst vorbereitet und auch spielt und dann diese Qualität in die Welt nimmt und präsentiert. Ich selbst fand immer auch die Geschichte, die das Orchester mit Böhmen verbindet, ganz stimulierend. Das ist etwas, was wir oft in unserer PR-Präsentierung benutzt haben und ganz authentisch wieder, weil es ist keine Lüge, sondern eine totale Wahrheit, dass mit meiner Präsenz schließlich eine sozusagen historische Runde, wo das Orchester irgendwie eine Verbindung kriegt oder bekommt damit, was in der Vergangenheit ein Teil ihrer Identität war, weil der Vorgänger, die Deutsche Philharmonie Prag, einfach in meinem Land saß. Also das ist ganz wichtig und das brachte mit meiner Präsenz irgendwie eine richtige Mischung vom Repertoire. Wissen Sie, für mich eigentlich ist der Blick darauf, was der Dirigent macht, ist relativ einfach. Es ist echt Slow Cooking, also sehr langsamer Weg von Zusammensein. Und man kann im Tiefsten keine Resultate morgen oder übermorgen erwarten, sondern in Monaten oder sogar Jahren. Und das Rezept ist einfach. Man muss einfach stabil, immer inspiriert, immer offen, immer präsent täglich arbeiten, damit dann die echte Zusammenverbindung und Stabilität entsteht. Also ich glaube, ich sehe keine konkreten Fälle, also diese Aufnahme oder diese Reise oder dieses Konzert als das Wichtigste, sondern ein exemplaren Beispiel, dass es einfach geht. Diese Harmonie in einem menschlichen Kollektiv, künstlerisch tätig, aber auch nicht nur in Kunst, sondern auch in anderen Bereichen, ein Beispiel bringend, dass es möglich ist. Das ist eine fantastische Herausforderung, dass wir uns immer weiter lieben und nach 10 Jahren scheint unsere Beziehung immer und immer schöner. Und das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin und sehr dankbar. Thank you.
Bohuslav Martinů, das war der dritte Satz aus der Suite für Violine und Orchester D-Dur mit Frank-Peter Zimmermann und den Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Jakob Ruscha. Und der tschechische Dirigent ist heute bei uns zu Gast. Sie hören NDR Kultur. 1981 geboren im mährischen Brünn, Herr Ruscha. Wie war das, wenn Sie sich zurückerinnern an die ersten Jahre in Ihrem Leben, in Ihrem Elternhaus? Ein Elternhaus umgeben von Musik?
Ja, im Sinn, ja, also nicht in der Richtung, dass meine Familie professionell musikalisch gewesen wäre, aber Musik gehörte immer zu unserem Leben. Und zwar, wir gingen, und wenn ich wir sage, es sind nicht nur meine Eltern, sondern auch meine Großeltern aus beiden Seiten, obwohl sie so Ingenieurs waren oder Geophysiker. Das waren die Großeltern von der Seite meiner Mutter oder mein Vater, ein Architekt. Wir gingen immer in Konzerte, in Oper, hatten Schallplatten zu Hause, später CDs. So eine Umgebung, die ich immer normal fand. Musik war nie gezwungen, aber es gehörte zu einer Gewohnheit, ein Instrument zu lernen. Also wir hatten ein Klavier zu Hause und meine Eltern haben auch als Kinder ein Musikinstrument gelernt, weil es einfach schön und faszinierend war. Kein von meinen Eltern hat das später im Leben entwickelt. Also sie haben nicht mehr als meine Eltern gespielt, aber dachten, das müssen wir als Möglichkeit öffnen. Und so wie malen, so wie singen, so wie Sport, so wie alles andere. Und deswegen finde ich sehr schwer heute zu beobachten, vielleicht sogar Mehrheit von Familien, die keine Exposition, keinen Kontakt mit Musik haben. Und im tiefsten Grund verstehe ich das überhaupt nicht und es macht mich sehr traurig. Natürlich, es ist nicht nur, weil ich ein Musiker bin, weil es ist, so, ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, aber ich konnte auch was anderes sein in meinem Leben. Ich fand da überhaupt keine Determinierung, extern oder intern. Aber durch diese ungezwungene Exposition zur Musik habe ich meine eigene Liebe dafür gefunden und weiterentwickelt. Und das heißt, das ist im Grunde das, was ich jedem Kind wünschen würde.
Sie haben Posaune und auch Klavier gespielt. Wäre denn für Sie eine Karriere als Instrumentalist auch denkbar gewesen?
Nein, weil ich sehr intelligent war als das Kind und ich glaube, ich hatte genug Vernunft zu sehen, dass ich nicht der Typ bin. Also ich bin einfach nicht der Typ für die instrumentale Virtuosität. Ich habe immer Klavier zum Beispiel sehr leidenschaftlich gespielt und gerne, aber mich interessierte Musik ein bisschen anders als durch die spezifische Meisterschaft des virtuoso oder technisch entwickelten Spiel. Aber in demselben Moment habe ich gefühlt, dass ein Leben mit Kunst, mit Musik oder einfach mit diesen wunderschönen Sachen im Zentrum etwas Herrliches ist. Und das habe ich immer so entwickelt. Also nicht, dass der Künstler der Arme ist, der so existenzielle Probleme haben könnte, sondern jemand, der tiefst glücklich sein kann, weil er oder sie das macht, was er oder sie wirklich liebt.
Sie wussten allerdings erstaunlich früh, nämlich als Jugendlicher, dass Sie Dirigent werden wollen. Was war dafür der Auslöser? Gab es denn Vorbilder, Dirigenten, die Sie fasziniert haben?
Ja, natürlich auch die ein bisschen weiter positionierten, also die ich durch Medien gekannt habe, durch Aufnahmen, durch Videos oder von Distanz in den Konzertsälen, wohin ich gehen konnte. Aber natürlich auch die konkreten Beispiele von den künstlerischen Leitern von Ensembles, wo ich selbst gespielt habe, nämlich besonders Posaune, aber nicht nur. Und ich glaube, ich sehe das als das Wichtigste fast im Leben, also echt jeden Tag mit weit offenen Augen und Ohren zu leben und die Signale von ringsherum zu bekommen, wo das, was man macht, am besten resoniert. Ja, so sehe ich es. Und ich dachte, diese Leidenschaft für Musik, die durch die dirigentischen Gesten oder Inspirationen oder durch das Organisatorische, einfach diese Führung von anderen Leuten in Musik, dachte ich, hat diese gute und positive Resonanz erweckt, schon als ich ein Teenager war. Das ist so viel meine Empfehlung für die Kandidaten von diesem Beruf heutzutage, dass sie nicht nur durch ihre eigene Leidenschaft das alles sehen, sondern auch durch die anderen Leute. Merkt, Leute, wie es funktioniert, wenn ihr also dirigieren wollt und wie reagieren die Leute. Und ich glaube, ich habe gesehen, dass es immer in einer absoluten Mehrheit der Fälle ganz positiv war und dass die Leute ringsherum explizit oder implizit gesagt haben, ja, das ist etwas, was dir wirklich passt. Also ich habe das einfach weiterentwickelt. Irgendwie der Impuls, dirigieren passt dir, kam sehr früh und sehr häufig. Und das hat für mich bestätigt, dass dieser Traum von mir relevant war.
Sie haben mal gesagt, dirigieren ist Berufung. Warum? Weil man so viel in Kauf nehmen muss, weil es eine Lebensaufgabe ist? Oder was meinen Sie damit?
Ja, ich glaube, man kann nicht wirklich ein Dirigent erfolgreich oder im tiefsten Sinn in Zufriedenheit sein, wenn man es nur als Arbeit, ja, ein Job findet. Weil ich glaube, das ist die Essenz vom Dirigieren, ist diese Repräsentierung, die konstante Repräsentierung, Bereitschaft, also konstant damit sich zu beschäftigen, was Leidenschaft und Liebe für die musikalische Kunst heißt. Also ich finde, wenn ein Dirigent, wissen Sie, das Orchester kann das auch so machen, wenn man ab 9.30 Uhr bis, ich weiß nicht, 16.30 Uhr im Job ist und alles mit höchster Professionalität macht und alles klickt, funktioniert und gut arbeitet und dann auf Wiedersehen und jetzt Familie und eine Grenze. Ich glaube natürlich, alle von uns müssen diese Art auch lernen, weil manchmal sind die Grenzen die wichtigsten Sachen und man muss auch sich erholen und nicht so verrückt werden. Aber im Grunde ist die Rolle des Dirigenten, glaube ich, die Faszination, Liebe, Leidenschaft, Enthusiasmus zu wecken in den Musikern. Weil ich glaube, alle Leute, und wenn wir jetzt über Musiker und Musikerinnen sprechen, alle Leute haben diese Leidenschaft immer bereit. Meistens sind sie einfach Leute, die Musik leidenschaftlich lieben. Und ich glaube, die Rolle des Dirigenten ist, das zu wecken und das immer als Schlüssel für die tiefste mögliche Verbindung zur Musik zu finden und benutzen. Und glaube, das braucht ein bisschen mehr als ab 9.30 bis 16.30 Uhr. Das ist einfach, das penetriert sozusagen das ganze Leben. Und dann, man muss so das als diese Berufung ganz natürlich verstehen und fühlen. Sonst, was bleibt übrig? Das ist die Leidenschaft und die Liebe für Musik. Und das ist der echte Gas. Das ist das, was wirklich den Unterschied macht.
Ein Beruf, der nicht einfach zu verbinden ist mit anderen wichtigen Lebensbereichen wie einer Familie. Es bleibt bei Ihrem Pensum und auf dem Niveau, auf dem Sie arbeiten, wenig Zeit für Familie und Kinder, auch wenn Sie jetzt in London mehr vor Ort sind. Wie kommen Sie generell damit zurecht? Wie schwer ist es für Sie, die Familie immer wieder verlassen zu müssen? Sie haben, glaube ich, mal gesagt, dass Sie durchaus auch ein Familienmensch sind. Wie erleben Sie das?
Ich habe Glück, dass ich eine fantastische Frau habe, die mich versteht, die auch Musik liebt, aber keine professionelle Musikerin ist. Und sie unterstützt uns alle in dem besten Sinne. Das heißt, genau das, was wir beschrieben haben jetzt vor 2 Minuten, irgendwie auch als Prinzip des Familienlebens bleibt. Das heißt, Musik ist sehr präsent, aber nicht sowas wie Pflicht, sondern etwas Tieferes als Liebe und Leidenschaft. Und sie nimmt es so, also sie ist Rechtsanwaltin, die einfach Musik wahnsinnig liebt und das kultiviert sie auch in den Kindern und so weiter. Aber ich möchte jetzt auch realistisch sagen, natürlich ist ein Teil von meiner Zufriedenheit in der Tätigkeit in London das, dass ich mit der Familie wenigstens jeden Abend in Verbindung sein kann. Ab und zu bin ich zu Hause, ab und zu ist die Familie mit mir im Theater, in Oper- und Ballettvorstellungen. Und ja, ich glaube, ich möchte keine Grenze da zeichnen zwischen Beruf und Familie, genauso wie Beruf für mich ein bisschen größer ist als nur die Arbeitsstunden, ist für mich auch Familie größer als nur das, was limitiert ist von den Stunden in Beruf. Also die Familie ist präsent in meiner Tätigkeit als Dirigent und umgekehrt auch. Also es ist möglich.
NDR Kultur heute mit Jakob Ruscher und jetzt mit Richard Wagner.
Thank you.
Isoldes Liebestod, ein Ausschnitt aus Tristan und Isolde. Die Bamberger Symphoniker spielten unter der Leitung meines Gastes Jakob Ruscha. Das Dirigieren, das Lernen als Dirigent, ist es, Herr Ruscha, eine Lebensaufgabe?
Ja, normalerweise, wenn eine Bedingung richtig funktioniert, und zwar, dass man das nicht als eine Routine macht, aber dass man sich immer weiterentwickelt. Ich glaube, ich würde bevorzugen, dass es keine Lebensaufgabe ist, weil es ist nichts Gezwungenes, also es muss nicht sein. Wenn irgendwann ein Gefühl eintritt, dass es nicht mehr so viel Spaß und tiefes Erlebnis ist, dann sollte der Dirigent, glaube ich, stoppen und etwas anderes machen oder sogar Ruhestand geben. Aber wenn man sieht, dass diese Inspiration in beiden Richtungen, so Two-Way-Traffic, wie ich immer sage, zu Orchester und Publikum und zurück vom Orchester und vom Publikum, wenn das richtig gut fließt, dann ist es wahr, dass es keinen großen Grund gibt, warum der Dirigent irgendwann im Alter so und so stoppen müsste. Wenn das passt, kann man, wenn man sieht, den Ehrenkollegen Herbert Blomstedt, also man kann das bis 100 machen. Und die Orchester fühlen sich immer weiter von ihm inspiriert. Und das ist etwas, was es am besten zeigt, diese Beispiele.
Sie haben das Publikum erwähnt. Welche Rolle spielen Publikumsreaktionen für Sie am Pult? Macht das was mit Ihnen?
Ja, also ich würde das nicht übertreiben in dem Sinne, dass wenn jemand hustet oder wenn jemand protestiert oder wenn jemand bravissimo schreit, dass es irgendwie unmittelbar reflektiert ist in dem, was ich mache. Ja, ein bisschen stimuliert es man, also es ist, wissen Sie, es ist wie im Leben normal, also wir können im Grunde nicht verantwortlich sein für die Reaktion von der anderen Person, weil die Umgebung und die ganze Lebensdeterminierung, wie die Person ist, ist etwas total aus unserem Bereich. Also in diesem tiefen Sinne sind wir, die Performers, also wir Musiker, befreit von diesen Erwartungen oder Verpflichtungen und so weiter. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Publikum immer super wichtig für mich ist. Eigentlich am wichtigsten, weil die ganze Tätigkeit ist für das Publikum. Das ist einfach die Realität. Wenn das Publikum da nicht sitzt, sind wir als Musiker so nur halb wach. Natürlich können wir für uns selbst Musik machen und das spielt eine wichtige Rolle. Das muss auch das Publikum wissen, dass die Musiker auch glücklich sind, wenn sie alleine sitzen und spielen oder Kammermusik, natürlich. Aber ich bin überzeugt, dass vielleicht Schönste über Musik machen überhaupt ist das Teilen. Und wenn man etwas liebt, gibt es diese Inklinierung und diesen Impuls in dir, das mit den anderen Leuten zu teilen und den anderen Leuten diese Schönheiten und Wahrheiten und das alles Gute, was Kunstmusik und Theater und so weiter ist, es anderen Leuten zu zeigen und auch sie zu bereichern. Und das ist der Grund, warum das Publikum wichtig ist. Das Publikum sind meine wichtigsten Partner in das, was ich mache.
Orchestermusiker und Musikerinnen sind unter Umständen schnell verletzbar. Inwiefern sind Sie als Dirigent verletzbar, wenn Sie vor einem Orchester stehen, Herr Ruscha?
Naja, ich lerne weniger verletzbar zu sein. Ich glaube, am Ende ist es egal, ob man ein Musiker ist oder als Dirigent. Die Fähigkeit oder Bereitschaft, verletzt zu werden, ist an beiden Seiten genauso groß. Also der Dirigent kann natürlich die Musiker sehr einfach diskriminieren. Das ist eine super typische Position der Macht mit aller Verantwortlichkeit, die dazu gehört. Man kann genauso inspirieren wie auch zerstören und mit einem Wort. Es ist einfach unglaublich stressig für die Orchestermusikerinnen und Musiker, wenn da ein Dirigent steht, der entweder böse ist oder selbst frustriert. Ja, es gibt so viele Facetten von diesem Missbrauch von Macht. Auf der anderen Seite ist der Dirigent auch verletzbar. Also wenn das Orchester sich entscheidet, dass sie den Dirigenten einfach ignorieren uff, das möchte ich einfach nie erleben, weil das habe ich ein paar Mal gesehen und das ist einfach schrecklich. Also wenn man da steht, die anderen zu leiten und die Leute, die geführt werden, sagen explizit oder implizit, nein, wir möchten es nicht, also und schließen sich komplett, das kann sehr traumatisch sein für den Dirigenten. Also diese Macht hat auch die andere Seite der Münze. Also es ist auch irgendwie, sind wir wie nackt im Busch sozusagen. Also es, man muss das echt gut machen, damit es funktioniert.
Sie, Jakob Ruscha, dirigieren mittlerweile auf der ganzen Welt die Top-Orchester. Das gelingt in dieser Rasanz und überhaupt nur den wenigsten am Pult. Wie nehmen Sie diesen Erfolg selbst wahr? Wie erleben Sie das persönlich?
Also ich würde lügen, wenn ich sage, dass es nichts heißt. Natürlich ist es etwas, was die Selbstidentität irgendwie stärker macht. Aber ich glaube, es darf damit nicht bleiben. Ich finde es so, wenn man erfolgreich ist mit vielen Orchestern der Welt, ist es die Gelegenheit dann, sich echt zu entspannen und irgendwie die ständigen Gedanken, die die jungen Dirigenten und Dirigenten immer haben, immer, was sollte ich machen, was sollte ich sagen, wie sollte ich mich vorbereiten. Der echte Erfolg heißt, dass das Wichtigere in der Person als Dirigent dann viel mehr begegnet wird. Und das ist also diese Sache von Erfolg erledigt und es, worüber es geht, Musik, Leute, Kontakt, Kommunizieren, tieferen Sachen, also wie Music Education und sowas. Man kann sich eigentlich dank Erfolg von sich selbst ein bisschen entfernen, also weniger egoistischer sein. Jetzt, ich spreche für mich selbst, ich natürlich bin auch nicht total egofrei, also wir müssen ein Ego haben als Dirigenten, aber wenigstens das finde ich das Beste, dass ich mich nicht mit mir selbst immer beschäftigen muss, sondern mit den anderen, weil ich weiß, dass es hat schon funktioniert und ich sehe auch das Glückliche darüber. Es ist viel schöner zu sehen, dass das Orchester oder der Chor oder die Sänger und das Publikum glücklich sind, als ich selbst. Das macht mein Glück dann doppelt relevant.
Vielen Dank, Jakob Ruscha, für diese Stunde. Danke für das Gespräch. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Auch in Norddeutschland können wir Sie regelmäßig erleben. Sie sind häufiger Gast in der Elbphilharmonie in Hamburg mit verschiedenen Orchestern. Und es ist jedes Mal ein besonderes Ereignis. Vielen Dank.
Vielen Dank für das super schöne Gespräch. Danke.
Alles Gute für Sie und auf bald. Das war NDR Kultur à la carte. Heute mit Jakob Ruscha und mit Beate Scheibe. Machen Sie es gut.